Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns zum Anfang den Predigtext vor. Er steht im 35. Kapitel des Jesaja-Buches, die Verse 3 bis 10. Da hat der Prophet auszurichten: Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ja, Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns einfach die Herzen öffnest und dass du in unser Leben hineinreden kannst, dass wir das zulassen, einfach, dass du unser Leben verändern kannst, auch durch das Wort, das du uns heute vorlegst. So wollen wir dich bitten, dass wir mit offenen Ohren und offenen Herzen jetzt dabei sind, dass wir uns von dir anrühren und verändern lassen. Sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast und dass ich das so predigen und weitergeben darf, wie du es haben willst. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie das überhaupt noch, dass man eine Verlobung feiert? Wenn man sich als Brautpaar gegenseitig die Ehe verspricht, dass man das so noch als Feier feiert. Gibt es das heute überhaupt noch so mit so einer richtigen Feier? Stellen Sie sich doch einmal eine solche Verlobungsfeier vor. Da ist ein junges Paar mit seinen Angehörigen versammelt. Sie feiern ein wunderschönes Fest. Von der Kaffeetafel erhebt sich der Großvater der jungen Braut und beginnt eine bewegende Rede. Was ist Verlobung? Und er gibt auch gleich die Antwort. Verlobung ist noch nicht die Ehe. Verlobung ist die Vorbereitungszeit für die Ehe. Zeit, um wichtige Dinge zu besprechen. Angelegenheiten, die nur die beiden Verliebten etwas angehen. Verlobungszeit ist Vorbereitungszeit. Verlobungszeit ist darum auch Wartezeit. Verlobung heißt warten auf das Eigentliche. Menschen, die Jesus Christus lieb haben, feiern seinen Advent. Es ist ein wunderschönes Fest. Es soll der Auftakt sein zu einem Leben zu zweit zwischen dem Bräutigam Jesus und seiner Braut der christlichen Gemeinde. Was ist Advent? Advent ist noch nicht die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, der ihn anbetet, der ihn lieb hat. Advent ist die Vorbereitungszeit dafür. Zeit, um wichtige Dinge vor Gott in Ordnung zu bringen. Angelegenheiten unserer persönlichen Schuld gegenüber Gott und der Erfahrung seiner persönlichen Zuwendung, Vergebung, Gnade und Liebe zu uns. Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Adventszeit ist darum auch Wartezeit. Advent heißt warten auf das Eigentliche. Zunächst einmal, Advent ist Wartezeit. Auf was in aller Welt müssen wir ständig und immer wieder warten? Also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber haben Sie mal versucht, einfach mal auszurechnen, wie viele Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre wir nur damit verbringen, auf irgendetwas zu warten im Leben. Wo wir einfach nur rumsitzen und auf irgendetwas warten. Auf Ämtern etwa muss man warten, bis man aufgerufen wird. Das kann Stunden dauern. Auf dem Bahnhof oder Flughafen muss man warten, bis der Zug oder das Flugzeug bereitsteht. Bis man einsteigen darf und endlich losreisen kann. Das kann manchmal sogar Tage dauern, dass man an irgendeinem Flughafen festsitzt, wie unsere Missionare jetzt zum Beispiel, die Cairns in Paris. Im Berufsverkehr sind Autofahrer fast jeden Morgen und jeden Abend gezwungen zu warten, bis es weitergeht, auf der A3 zum Beispiel. Oder die Erfahrung des Wartens auf den ärztlichen Befund aus dem Untersuchungslabor. Was wird wohl drinstehen? Wird es eine gute oder eine schlechte Meldung sein? Ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor? Warten kann ganz schlimm sein. Warten kann äußerst zäh sein. Es kann sich schier endlos hinziehen. Die Nerven sind angespannt bis zum Zerreißen. Das Volk Israel war auch ein wartendes Volk. Voller Verzweiflung wartete es auf das Ende der Belagerung seiner geliebten Stadt Jerusalem. Es ging damals um Leben und Tod, als die Stadt Gottes von dem assyrischen König Sanherib eingeschlossen war zur Zeit des Propheten Jesaja, über 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Wenn er tatsächlich durchbrechen würde, dieser Sanherib mit seinen schrecklichen Truppen, die so grausam waren, dann bliebe von Israel nichts mehr übrig. Die Leute machten sich keine Illusion. Da würden alle platt gemacht. Da würden die Frauen vergewaltigt, die Kinder umgebracht. So war das. Diese Furcht stand dem Volk vor Augen. Unzählige Male zuvor hatte Jesaja dem Volk Israel das Gericht Gottes prophezeit, wenn es ihm nicht gehorchen wollte. War dieses Gericht jetzt schon angebrochen? Ging es jetzt los, jetzt wo Sanherib vor den Mauern Jerusalems stand? Ja, aber was Israel damals noch nicht wissen konnte, es sollte 100 Jahre später mit der babylonischen Gefangenschaft noch viel schlimmer kommen. Auch unsere Welt samt der ganzen Menschheit ist im Wartestand. Im Wartestand. Paulus sagt, die Kreatur seufzt. Sie seufzt auf den Zeitpunkt hin, wo sie Erlösung findet. Das heißt, auch die Tiere, die Pflanzen sind mit einbezogen. Die ganze Schöpfung seufzt. Und auch die Menschheit sehnt sich nach Erlösung. Eine gute Zeit für Scharlatane. Eine gute Zeit für Heilsprediger aus allen Ecken und Enden des gesellschaftlichen Lebens. Politik, Religion, Weltanschauung. Überall gibt es Gurus, die daran emsig arbeiten, fieberhaft arbeiten an einem Erlösungsprogramm, um die Wartezeit abzukürzen. So Schlagworte aus unserer Zeit: Wir wollen unseren Kindern noch Bäume hinterlassen, Frieden schaffen ohne Waffen, freie Fahrt für freie Bürger, vertraut euch und vor allem euer Geld uns an, so gehört ihr zu den wenigen Auserwählten, versprechen manche Sekten. Der Mensch mit seinem Willen und Verstand kann vielleicht die Geschwindigkeit des äußerlichen Verfalls dieser Erde ein wenig verlangsamen und sich selbst vormachen, er sei mit vielen Gleichgesinnten dem Weg zum Heil unmittelbar auf der Spur. Man müsse nur noch ein bisschen so die Lösung finden, so ein bisschen die Formel finden, wie man das machen kann, dass endlich Frieden auf der Welt einkehrt, dass es endlich alles gut wird, was bis jetzt alles schlecht gelaufen ist. Das kann man sich einreden. Generationenlang interessanterweise. Den nagenden Zahn der Zeit jedoch aufzuhalten oder gar zurückzubiegen, ist dem Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies nicht mehr gegeben. Da machen wir uns bitte nichts vor. Keine Illusionen. Die Trennung von Gott und seine Auflehnung gegen Gottes Willen, das heißt die Auflehnung des Menschen gegen Gottes Willen, hat das unmöglich gemacht. Wir sind nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu gestalten, im positiven Sinne. Der Mensch kann im Grunde genommen die Erde gar nicht mehr bebauen und bewahren, wie es ursprünglich sein Schöpfungsauftrag war. Außerhalb von Eden kann er aus eigener Kraft höchstens für eine sehr begrenzte Zeit unter großen Mühen seinen Lebensunterhalt erwirtschaften, wenn ihm Gott dies gewährt. Und so bleibt der Menschheit am Ende doch nur das Warten auf das Heil Gottes, das gänzlich ohne menschliche Mitwirkung erfolgen muss. Wir machen die Welt nicht heil. Das ist die Botschaft, die einfach auch gehört werden muss. Die Menschheit wartet also. Sie wartet auf das Heil Gottes. Gott aber hat nicht gewartet. Gott hat nicht gewartet. Er sandte seinen geliebten Sohn Jesus Christus mitten in diese vergehende Welt, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Erst in Jesus kommt der Schöpfer zum Zerstörer. Erst in Jesus kommt der Sündlose zum Sünder. Erst in Jesus kommt Gott zum Menschen. Aber auch das nur wirksam für den, der an ihn glaubt, der ihm sein ganzes Leben anvertraut. Und jetzt das zweite, Advent ist Vorbereitungszeit, haben wir gesagt. Vorbereitungszeit. Nicht nur äußerlich ist die Adventszeit eine hektische und betriebsame Zeit. Die Vorbereitungen auf das große Fest an Weihnachten laufen auf Hochtouren, immer früher. Also man sieht manchmal schon Anfang September so die ersten Weihnachtssachen in den Geschäften. Die Einkäufe, der Großputz, der festliche Schmuck, alles sind Zeichen dafür, dass etwas Wichtiges folgt. Und man fragt sich im Grunde genommen, warum denn jedes Jahr diese gleiche Leier? Warum machen sich jedes Jahr die Leute so eine Mühe, so eine Hektik, so ein Zinnober wegen einem einzigen Abend, dem heiligen Abend, von dem man sich so ein kleines bisschen Paradies verspricht, was dann doch nicht eintrifft? Alles läuft auf Hochtouren. Auch wenn solche Äußerlichkeiten gern als Ablenkung vom Wesentlichen getadelt werden, das mit Recht auch, lassen wir sie doch ruhig heute einmal als Symbol für den Advent gelten, diese Bilder. Advent ist Vorbereitungszeit. Und Vorbereitungszeit ist vor allem Zeit zur Umkehr. Die Adventszeit ist eigentlich eine alte Bußzeit. Wo ist in meinem und in deinem persönlichen Leben mal wieder ein Großputz nötig? Großputz in der Adventszeit. Wo ist da Schmutz wegzuräumen? Oft sitzt er ja schon jahrelang in irgendeinem dunklen Winkel unseres Herzens, manchmal jahrzehntelang. Und dann tritt so ein Prozess ein, den man Verdrängungsprozess nennt, dass man einfach nicht mehr dran denkt, was da noch an dunklen Ecken im Leben vorhanden ist. Und ich war nie bereit, all diese Ecken an Jesus auszuliefern. Wo gibt es in deinem Leben solche dunklen Flecken, über die Jesus noch keine Herrschaft hat? Die du Jesus noch nicht genannt hast. Auch wenn du sie nicht mehr genau beschreiben kannst, weil du sie verdrängt hast, weil sie gar nicht mehr gegenwärtig ist. Jesus kennt die Dinge, die dich von ihm trennen. Und du darfst ihn bitten, dass er auch darüber die Regie führen möchte. In den Adventstagen haben wir öfter als sonst im Jahr Besuch. Stehen die Gäste als erst einmal im Flur, dann nennt manch eine Hausfrau eifrig all diejenigen Stellen in der Wohnung, wo man nicht so genau hinsehen soll, weil sie nicht so sauber und ordentlich sind. Also da gucken Sie bitte nicht hin, da bin ich noch nicht zu gekommen, das aufzuräumen. Also und so weiter. Entschuldigung. Bei Jesus ist das völlig anders. Wer Jesus in sein Lebenshaus einlädt und hineinlässt und sagt, Jesus, du darfst in meinem Lebenshaus wohnen, vor dem kann man nichts verheimlichen. Da gibt es keine dunkle Ecke, die vor ihm verborgen bleibt. Wenn ich das wirklich aufmache, wenn ich wirklich mein Herz öffne für Jesus, gibt es keine dunkle Ecke, die verborgen bleibt. Im Gegenteil. Bei Jesus ist es sogar noch mal ganz anders. Der ist nicht so wie die Gäste und lässt sich dann so ein bisschen an den Schmuddelstellen vorbeiführen, sondern Jesus geht zur Sache. Jesus macht Großputz. Jesus reinigt mich von aller Sünde, sagt die Bibel. Jesus reinigt mich von aller Sünde. Und wo ist in meinem und deinem persönlichen Leben mal wieder ein Großeinkauf nötig? Adventszeit ist ja auch Großeinkaufszeit. Woran fehlt es bei dir am meisten? Vielleicht hast du schon vor vielen Jahren Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen. Wie in einem jungen Haushalt die Möbel noch neu und ohne Makel sind und das edle Geschirr sich noch ohne Sprünge zeigt, so ist das, wenn einer ganz frisch zu Jesus gefunden hat. Da ist alles noch neu und schön. Da ist ein helles, reines Licht ganz neu in dein Leben hineingekommen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Da ist große Liebe und tiefe Dankbarkeit für die Gnade Gottes, der mir so viel Schuld vergeben hat in meinem Leben. Doch mit der Zeit kann es sein, dass die Möbel eines jungen Christen, der dann älter wird, Kratzer bekommen. Und dass auch das schöne neue Geschirr teilweise in die Brüche geht. Einiges muss nachgekauft werden. Bei Gott ist das mit dem Nachkaufen freilich völlig anders als in unseren Geschäften. In Geschäften musst du ordentlich bezahlen. Da musst du erstmal Pappe haben, die du auf den Tisch legst. Bei Jesus hingegen, da bezahlst du nicht mit Geld oder mit irgendwelchen guten Taten. Manche Leute meinen ja, das müssten sie tun. Sie müssten etwas Gutes für Gott tun, damit Gott ihnen gnädig ist. Damit Gott ihnen ihre Schuld vergibt. Damit Gott an ihrer Seite ist. Nein, das nützt alles nichts. Kein Geld, keine guten Taten. Sondern da gibt es nur ein Zahlungsmittel. Bei Gott gibt es nur ein einziges Zahlungsmittel. Und dieses Zahlungsmittel ist das Blut Jesu. Nur mit dem Blut Jesu kannst du bezahlen. Das Blut Jesu, das er am Kreuz für mich und dich vergossen hat. Bei Gott kannst du groß einkaufen, riesengroß einkaufen. Wenn du bereit bist, dein Herz, dein ganzes Leben unter sein Blut zu stellen und von ihm reinigen zu lassen, wenn du bereit bist zu sagen, ich will es nicht selber schaffen, sondern Herr Jesus, ich lege dir das hin, du kennst mein Lebenshaus, du kennst die dunklen Ecken meines Lebens, du kennst die Dinge, die ich brauche, die ich nicht habe, und jetzt tritt du ein mit deinem Blut. Und so darfst du bei ihm Liebe einkaufen, ganz viel Liebe einkaufen. Viel mehr, als du dir je vorstellen kannst, dass du selbst lieben kannst. Du kannst es bei ihm bekommen. So viel du brauchst. Oder Geduld, wo sie fehlt. Oder Erbarmen mit den Mitmenschen, vielleicht besonders mit den Mitmenschen, die dir am meisten auf den Keks gehen, die dir am meisten das Leben schwer machen. Vielleicht versuchst du es einfach mal so, dass du mit diesen Menschen einfach mal in Kontakt trittst und sagst, Mensch, schön, dass du da bist. Ein Mensch, der dich normalerweise nervt, der in der Nachbarschaft immer nur Zirkus macht. Dass du einfach mal hingehst und sagst, Mensch, schön, dass du da bist. Ich würde sie gerne mal zum Kaffee einladen. Warum nicht? Paulus nennt das feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und dann fehlt vielleicht auch Freude über Jesus und die Hoffnung auf sein Kommen und auf seine ewige Welt. Wie ist das denn eigentlich? Ja, Jesus kommt wieder, glauben wir, steht in der Bibel, kann man nachlesen. Aber ist das in deinem Herzen drin? Macht dir das Freude, dieses Wissen? Ja, Jesus kommt, Jesus der Kommende. Ja, heute Mittag habe ich zwar mein Mittagessen geplant, wir wollten eigentlich in die Gaststätte gehen und so weiter. Ja, aber es kann ja sein, dass Jesus in einer halben Stunde kommt. Ist das möglich, dass das bei dir eine Rolle spielt in deinem Leben? Dass das gegenwärtig ist, dass das da ist? Es ist toll, wenn Jesus jetzt kommt. Vielleicht auch in einem Jahr oder in zwei Jahren, das weiß man nicht. Aber ist das so da, dass du sagen kannst, Mensch, toll, wenn Jesus jetzt kommt. Da freue ich mich drauf, das erwarte ich. Und vielleicht brauchst du auch einen neuen Christbaumschmuck. Also Christ in Anführungsstrichen, Baumschmuck. Mit der Zeit blättert der Lack ab. Die Zeit der ersten Liebe mit meinem Heiland ist lange vorüber. Der Schmuck, den ich als seine Braut von ihm erhalten habe, hat seinen Glanz verloren. Aber ich darf mich bei ihm aus vollem Herzen bedienen. Nur ein Gebet, das ich ihm vertrauensvoll zurufe, trennt mich von der Erfahrung seiner großen Güte. Herr Jesus Christus, du hast meine ganze Lebensrechnung bezahlt. Und jetzt komme ich zu dir, um mein Herz vor dir auszuschütten, dich zu bitten, dass du mein Leben neu füllst mit allem, was mir fehlt. Fülle mich neu mit Vertrauen in deine herrliche Macht. Gib mir Liebe ins Herz, dass auch meine Mitmenschen spüren, wem ich gehöre. Mach mich frei von Angst und Zorn, von Gleichgültigkeit und Egoismus. Schenk mir neues Vertrauen in deine wunderbaren Möglichkeiten, von denen ich jetzt noch nicht einmal etwas ahne. Das alles kann allein Jesus tun. Er will bei dir den Großputz machen, der dich von allen Sünden reinigt. Er allein kaufte für mich das ewige Leben ein, das mich für immer rettet. Er allein schmückt mich mit allen geistlichen Gaben, die ich in meinem Leben und im Leben der Gemeinde reichlich einbringen darf. Das ist ja nicht so, dass ich etwas bringen muss, sondern dass er es mir gibt und ich gebe es einfach nur weiter. So ist das. Und das ist oft das Missverständnis, auch unter Christen, dass sie denken, oh, ich muss einfach ein bisschen perfekter werden, so ein bisschen perfektgläubiger werden. Unsinn ist das. Sondern abgeben heißt es, loslassen. Ich gebe mich ganz meinem Herrn hin. Ich gebe mein Herz meinem Herrn hin. Und es ist wichtig, dass wir in diesen Dingen sehr sorgfältig sind, damit das große Fest am Ende nicht doch ohne uns beginnt, wie bei den 10 Jungfrauen, von denen 5 zu wenig Öl hatten. Advent ist Vorbereitungszeit. Advent bereitet auf das Kommen und auf das Wiederkommen Jesu Christi vor. Und das Letzte, das Eigentliche kommt noch, hatten wir vorhin gesagt. Wer sich Karten für ein Konzert besorgt hat und dann in den mit Besuchern erst halb gefüllten Saal kommt, weiß, dass es noch eine Zeit lang dauert, bis das Konzert beginnt. Der hell erleuchtete Konzertsaal ist auch für sich genommen noch ganz schön. Der indirekt angestrahlte Samtvorhang ist in seiner Verarbeitung sicher ebenfalls einzigartig und sehenswert. Aber das ist nicht das Konzert. Wenn ich da sitze, diesen tollen Saal vor Augen habe, mit den vielen Lampen, das ist nicht das Konzert. Wenn sich dann der Vorhang hebt und die Musiker Platz genommen haben, gibt die erste Geige den Ton an und alle Instrumente werden gestimmt. Doch auch das ist nicht das Konzert. Auch wenn es da fiedelt und jodelt in allen Richtungen. Das muss man wissen. Das Eigentliche, das Konzert, das kommt erst noch. Das Volk Israel war hart bedrängt. Die Hauptstadt Jerusalem war von einem feindlichen Heer umzingelt. Die Vorräte gingen zur Neige, die Nerven der Bewohner lagen blank. Lässt sich die geliebte Stadt noch lange halten? Inmitten dieser Verzweiflung erhebt sich der Prophet Gottes und verkündigt die frohe Botschaft des Heils. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Mitten im Hauptstrudel des Kampfes. Damit war die Belagerung nicht im selben Moment aufgehoben. Es sah überhaupt nicht danach aus, dass irgendeine Belagerung aufgehoben würde. Das Volk Israel wusste, das ist nicht die Befreiung. Aber wer es vertrauensvoll annehmen wollte, dieses Wort des Jesaja in diesem Moment, der bekam die Gewissheit ins Herz gelegt, bald wird es soweit sein. Es werden andere Zeiten kommen. Das Eigentliche kommt noch. Vielleicht fühlst du dich im Augenblick auch so umzingelt wie die Israeliten damals. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich umzingelt zu fühlen. Nicht nur von Feinden, nicht nur mit angelegtem Gewehr oder mit der Keule. Umzingelt von Trauer etwa über den Verlust eines geliebten Menschen. Das kann hart sein. Umzingelt von Einsamkeit, zu wissen, ich werde immer älter, es gibt immer weniger Menschen in meiner Umgebung, die mir nahe sind und die Zeit mit mir verbringen können oder wollen. Ich bin einsam. Umzingelt von der Angst um deine Zukunft. Wir leben in einer Gesellschaft voller Angst. Angst um die Zukunft. Angst davor, in der Schule zu versagen. Keinen Ausbildungsplatz zu bekommen. Keine Arbeitsstelle zu finden. Oder deine Arbeitsstelle zu verlieren. Angst vor schwerer Krankheit. Vor schmerzhafter Krankheit, vor schneller Krankheit und Angst vor dem Sterben. Viele Menschen wollen überhaupt nicht darüber reden. Sie sind gar nicht bereit, sich dieser Frage überhaupt zu stellen. Angst, einfach mit dem alltäglichen Leben nicht mehr zurechtzukommen. Angst, überhaupt zu sprechen über die Angst. Das kann auch bei einem Christen wirklich ganz massiv werden. Ich habe das erlebt, mehrere Male. Da gibt es ja auch noch den Widersacher, den Teufel. Und der hat ja nichts anderes im Sinn, als uns einfach von der Freude wegzubringen. Von der Freude über das Kommen Jesu. Der uns einfach nur einredet, dein ganzes Leben ist verkorkst. Jetzt guckst dir doch mal an. Links und rechts fallen die Dinge nur. Bei dir geht gar nichts aufwärts, geht alles nur bergab. Das ist das Wort des Teufels. So redet der Teufel, so macht uns der Teufel mutlos und redet uns die Freude über Jesus aus dem Herzen oder versucht es zumindest. Aber dann halte dir dieses Gotteswort vor deine Augen und vor dein Herz. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Dann lasst dir ganz fest ins Herz schreiben, dass Jesus stärker ist als all diese Angstgespenster. Denn gerade dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um Tod und Teufel mit ihrer ganzen Angstkampagne zu besiegen und zu vernichten. Er ist gekommen, um sich selbst für deine und meine Schuld am Kreuz hinrichten zu lassen. Das schafft eine Erlösung für Zeit und Ewigkeit für jeden, der daran glaubt. Wenn du vor lauter Sturm und Wellengang, wie der Petrus damals auf dem See Genezareth, in deinem Leben seine Liebeszusagen nicht mehr wahrnehmen kannst, wenn du nur noch Wind und Wellen siehst, dann wirf ihm doch einfach dein wundes, verletztes und verzagtes Herz entgegen. Dann schrei ihm deine Not ins Ohr und ins Herz. Er hört's. Mehr nicht, mehr braucht es nicht und mehr will er auch nicht. Nur seine ausgestreckte Hand ergreifen, nur diese Hand, die sich dir doch schon in die Hand legt, ergreifen. Das ist alles. Dann zieht er dich heraus aus deinem Sumpf, aus dem Sumpf deiner Lebensschmerzen. Aber auch das ist noch nicht die vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Das Eigentliche, das Schönste, das kommt erst noch, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wie er wirklich ist. Dann werden wir schauen, was wir hier im Leben auf sein Wort hin geglaubt haben. Und das kann die Bibel nur in Bildern ausdrücken. Deswegen will ich es uns einfach nochmal vorlesen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ich kann Ihnen allen versprechen, das, was hier steht, ist nur ein schwacher Abklatsch von dem, was wir in der Ewigkeit sehen werden. Also, lasst uns darauf freuen und fröhlich darauf zugehen, auf das, was sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir ihn sehen werden, so wie er ist. Und wenn wir in sein ewiges Reich hineinkommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.